Ja, guten Abend. Um mich nicht zu wiederholen oder wiederholen zu müssen gar und nichts Wichtiges zu vergessen, habe ich meine einleitenden Worte aufgeschrieben. Außerdem gehört sich das so für Schriftstellerinnen. Lieber Wolfgang, es soll ja Menschen geben, die Stil nur noch für etwas halten, woran Blüten oder Stubenbesen befestigt sind. Auch du bist außerordentlich stilbewusst, allerdings in dem anderen, dem künstlerischen Sinne. Ein Schriftsteller, den man, egal welches deiner Werke man zur Hand nimmt, schon nach wenigen Zeilen erkennt. Ein wortentzückter, wortbesessener Wortklauber. Einer, der seinen gesammelten Wörtern immer auch misstraut, sie immer wieder neu deutet, ihnen neue Spielräume gibt. Spielräume, in denen man sie ohne deine Zu- und Eingriffe nie vermutet hätte, wenn das Wort an sich nicht so frei wäre, würde ich von gut gemischten Wörterwäldern und Wörtergehegen sprechen, in denen der mit dem passenden Namen, du also, die seltsamsten und exotischsten Sprachkreaturen aussetzt. Mal, um sie dann sich selbst zu überlassen, mal, um sie zu dressieren und vorzuführen. Oft vermag ich beim Lesen kaum zu unterscheiden, ob du deinen Wörtern Geschichten erfindest, damit sie darin ihre leuchtenden Auftritte haben können, oder ob sich die Wörter in deinen Geschichten zusammenrotten, weil sie hoffen, erst dort wirklich verstanden zu werden, in ihrem Doppel- und Dreifach und gelegentlich auch Unsinn. Machen die Wörter, was du willst, oder machst du, was sie wollen? Die Frage gilt es mal zu klären. In deinem Lexikon des Lebens etwa wird aus manchem Dilemma ein wunderbares Lemma, allerdings nicht nur aus eigener Kraft, sondern dank deiner liebevollen, skeptischen, spöttischen, an Jean-Paul und E.T.A. Hoffmann geschulten und sicher auch empirisch erworbenen Fähigkeit zu Erkenntnis gesättigter Nachhilfe. Heute nun werden wir dich aus deiner jüngsten Veröffentlichung lesen hören, dem Band Fälle und Fallen, einem Bestiarium, Humanitarium, Geographicum seltsamer Gestalten, dessen Titelpappe ein kapriziöses, wie Arsch auf Eimer passendes Blatt deiner Frau Ulrike Greve ziert. So, wenn man sie sich vorstellen will, die Capricios, dann kann man sie sich in etwa so vorstellen, aber man schaut hin und dann 2 Minuten später nochmal hin und hat das Gefühl, sie haben sich schon verwandelt. Gut. Der Untertitel lautet XX Capricios. Natürlich musste ich dabei an den großen spanischen Maler Francisco de Goya und dessen groteske Capricios denken, zumal der Schlaf der Vernunft ja wörtlich bei dir vorkommt. Während ich las, mutierten deine Capricios gelegentlich zu Carpaccios, möglicherweise, weil beide Wörter, obwohl nicht direkt miteinander verwandt, italienische sind und weil deine Capricios, wenn man sie denn essen könnte, in etwa so schmeckten wie dieses Gericht aus fein geschnittenen, gut gewürzten Scheibchen, zarten Rinderfilets. Fast von selbst ergab sich die Assoziation zu dem exzentrisch-melancholerischen Witzbold Daniel Harms, von dem es 2 Bände gibt, 2 Bände kurzer Texte. Einer heißt Fälle, der andere Fallen. Und ich bin sicher, dass du diese Assoziation auch hattest. Ich möchte anfügen, dass ich den seinerzeit in die DDR emigrierten Rheinländer Adolf Endler ebenfalls für einen deiner literarischen Verwandten halte und sowieso Raymond Queneau, den französischen Großmeister des Absurden. Capriccio. Laut Lexikon lustvoller Regelverstoß, fantasievolles, spielerisches Überschreiten akademischer Normen, ohne dass diese Normen außer Kraft gesetzt würden. Herkunft des Wortes ungeklärt, vermutlich eine Kombination von italienisch capo, Kopf, und riccio, Igel oder Seeigel, woraus sich die Bedeutung Wirrkopf oder eigensinniger, launischer Mensch ergibt. In der Musik ist ein Capriccio ein Stück von freiem, launischen und scherzhaften Charakter, das sich wenig bis gar nicht an die tradierten musikalischen Formen hält. Daraus, lieber Wolfgang, ergibt sich meine erste Frage. Wie und in welcher Tradition, falls man bei Capriccios überhaupt von Traditionen sprechen kann, siehst du deine Capriccios, denen du ein wahrlich grimmiges Beckett-Zitat vorangestellt hast, nämlich dieses: Bei den Ausdrücken historische Notwendigkeit und deutsches Schicksal kommt mir das Kotzen. Also, wer außer den bereits genannten sind die Ahnen deiner von Beobachtungen, Gerüchten, Spekulationen und Mutmaßungen lebenden Capriccios? Capriccios, siehst du? Jetzt haben wir es wieder. Und wie ernährst du sie? Wo findest du das Futter, das sie groß und stark macht? Bildung, also Literatur, Einbildung, Realität, Surrealität. Das waren nur Vorschläge. Du musst selber wissen.
Ja, ich glaube, die treffen alle zu. Und erst in der Summe und in dem Verwirbeln dieser Zutaten entsteht dann so etwas wie ein Capriccio. Mich haben diese kurzen, auskristallisierten Formen von Prosa-Kobolden immer interessiert. Da gibt es auch Vorläufertexte.
Ich weiß.
Übrigens auch mit Berührung zur Musik hin oder zur bildenden Kunst hin. Auch das war immer schon etwas, was mich sehr interessiert hat. Namen sind schon gefallen. Edja Hoffmann, Daniel Rams hast du schon angetippt. Ich würde vielleicht auch noch doch jemanden aus der deutschen Literatur hinzuziehen, wie Günter Eich mit seinen Maulwürfen.
Ah ja, ja.
Es gibt dann vielleicht noch eine zweite Tradition, auf die wir später womöglich auch noch zu sprechen kommen, die sich da eingemischt hat und die mich schon immer interessiert hat, nämlich die Tradition der Kunstfiguren. Literatur ja. Kennt ja eine ganze Bibliothek von Kunstfiguren. Ich tippe auch da nur einige wenige an. Anna Blume von Schwitters, Monsieur Test von Valéry oder Manich von Lettau.
Ja.
Das sind
fast vergessen.
Kunstfiguren. Und ich habe etwas versucht. Es gibt ja eine merkwürdige Erzählperspektive in vielen dieser Texte, nämlich ein Wir.
Danach wollte ich dich natürlich auch noch fragen. Die Frage kommt noch.
Vielleicht könnte dieses Wir so etwas wie eine anonyme Kunstfigur sein, die sozusagen ihre Fühler ausstreckt, tastet, Territorien sich anschaut. Und ich will nun deutlich dazu sagen, dass von dir als sehr drastisch apostrophierte Motto des Buches hat natürlich etwas damit zu tun, dass Capriccios, Goya, der Name fiel auch, nicht selten in Zeiten entstanden sind, wo sich Horizonte verfinsterten, wo es tektonische Risse in Gesellschaften gab, wo nicht mehr sicher war, ob Bestehendes und auch Gutes Bestehendes so bleiben würde. Und ich denke, wir finden uns wieder in so einer Zeit vor. Und da habe ich ausgesprochen das Gefühl, dass das eine Form sozusagen auch poetischen Erkenntnisinteresses ist, indem ich diese Kobolde vorschicke und einfach sondieren lasse, was ist da eigentlich in nah und fern gerade der Fall.
Ja, manchmal pflockst du sie auch fest sozusagen. Das wundert mich immer wieder. In diese Sammlung seltsamer Wörter gehören natürlich auch geografische Begriffe im weitesten Sinne. Sehr viel aus Hamburg und Umgebung, aber auch von weiter her. Und das ist sozusagen auf einer Ebene mit Realitätssegmenten, wenn ich das so nennen darf, oder Realitätspartikeln, die aber von Kreaturen umrundet, bewohnt, verlassen oder besucht werden, die eindeutig surreal sind. Diese Mischung macht es, ja. Und jetzt erstmal genug. Natürlich, vielleicht kann ich die Frage noch anschließen. Diese am Möbenhaft wandelbaren, quecksilbrigen, innerhalb ihrer Brutstätten aber einigermaßen sesshaften Capriccios und deren Hegemeister artikulieren sich im Plural. Aber, das ist die Frage, die sich mir dann gestellt hat, habt ihr euch grundsätzlich auf den kollektiven Austausch von Mitteilungen, Gerüchten und Gedankensequenzen geeinigt oder pflegen einzelne privilegierte Capriccio-Individuen mit dem Wir als Erzählperspektive auch den Pluralis Majestatis? Das wäre denkbar.
Das wäre denkbar, aber ich würde es jetzt eher zum Randphänomen, wenn es überhaupt zutrifft, erstmal erklären.
Im letzten
Mich
Text.
Interessiert tatsächlich dieses, das Wir ist ja ein hochinteressantes, amorph, diffuses, zwischen dem Paar, das beginnt mit dem Paar und das endet sozusagen mit der murmelnden Kleinstadt. Mhm. Und übrigens auch da will ich vielleicht noch eine kleine Reminiszenz setzen in der deutschen Literatur. Zum ersten Mal bin ich auf diese Perspektive gestoßen, wenn ich mich recht erinnere, in einem Roman eines inzwischen auch schon wieder so gut wie vergessenen Erzählers Gerd Hoffmann. Der hat in den 80er Jahren einen Roman veröffentlicht, Unsere Eroberung. Und dort ist auch das Wir gesetzt, und zwar als, das sind zwei Halbwüchsige, tief verstörte vom Ende der Nazi-Zeit, die sozusagen unsere Eroberung, die beobachten, wie die Amerikaner eine Stadt einnehmen. Und das aus einer halbgesicherten, vagabundierenden Perspektive. Und da bin ich auf die Möglichkeit dieses Wir zum ersten Mal aufmerksam geworden. Und das hat mich eigentlich immer weiter interessiert. Also,
ich finde das auch toll, weil es einen sozusagen der Einsamkeit des Ich-Erzählens vollständig enthebt. Das ist auch sehr schön.
Vielleicht dazu auch noch
wirklich ein Wir-Erzähler ist auf jeden Fall vergesellschaftet.
Das ist das eine, aber es gibt, glaube ich, auch noch eine andere Flanke, die ich jetzt mal etwas verkürzt und drastisch benennen könnte. Die Formel-1-Klasse der Literatur, wenn man Weltpokale erobern will, ist ja der Roman. Und im Roman stelle ich immer mehr fest, das hat natürlich seine Zwänge. Das hat Zwänge, ich muss mich nahe am Englischen ansiedeln, um geschmeidig übersetzt werden zu können. Ich muss schon grammatische Hohlform möglichst nutzen, um die Chance sozusagen in diese Bestseller-Lotterie zu kommen, irgendwie zu wahren. Und vor allen Dingen die Sprachlichkeit wird sozusagen immer mehr geschliffen. Und ich halte dies einzige, also sozusagen die einzige Möglichkeit, Literatur überhaupt noch zu begründen, in ihrer Sprachlichkeit. Ansonsten hat der Film übernommen, haben die Serien übernommen. Es ist überhaupt nicht mehr nötig, das sozusagen, Plots, also ich nenne das immer Familienkutschen, durch vier Generationen zu karren, auf diesem Rattenrennen um die Weltpokale der Literatur. Und diese Sprachlichkeit, und die interessiert mich wirklich. Und was eben hier auch nicht passiert, ist das, was in vielen dieser Romane, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, also ich das ist kein Generalverdikt, aber in vielen dieser Romane gibt es etwas, das setzt auf Emotionszwang und Authentizitätskitsch. Und
richtig,
das sind zwei Größen, die mich in der Literatur einfach nicht interessieren.
Ja, und Sprache ist in vielen Fällen wirklich nur noch ein Vehikel des Transportwesens. Gut. Jetzt aber, finde ich, gut, solltest du wirklich mal lesen.
Wir haben uns darauf verständigt. Ich lese jetzt drei Capriccios erstmal vor. Dann haben wir noch eine kleine Gesprächspassage. Dann lese ich nochmal und zum Schluss tun wir es nochmal zusammen.
So ist es, aber vor allem sollst du lesen.
Nationalkomparativ. Die Veranstalter sprachen von 17.000 Demonstranten. Die Polizei wollte 6.500 Teilnehmer gezählt haben, die dem Aufruf eines von den Wonnen völkischer Steigerung hingerissenen Volksfestzubehörverleihers aus D Folge geleistet hatten. Partyzelte, Potenzverstärker, Poltergeister, Gesichtserkennungssoftware, Grill- und Grenzwerkzeuge aller Art, um das Geschäftsrepertoire anzudeuten. Das zog sich hin. Die Sonne schien.
Einzelne Cumuluswolken, feist und von brutaler Gemächlichkeit, bezogen im blauen Posten. Auf ein Kommando des Volkersten hin wuchsen plötzlich alle Demonstranten über sich hinaus und blühten auf. Über 17.000 respektive 6.500 Köpfen entfalteten sich Transparente, auf denen Volker geschrieben stand. War das etwa nicht deutlich? Manche hielten außerdem kardiologisch beglaubigte Aufzeichnungen ihres abenteuerlichen Herzens in die Höhe für die medizinisch Gebildeten unter uns. Die Straßen waren mäßig gesäumt von Schaulustigen, die es allenfalls zur Bevölkerung gebracht hatten. Viele wirkten abgeschlagen, einigen stand die Skepsis im Gesicht geschrieben. Blutige Nasen, geschwollene Schnauzen, fataler Zahnstatus. Der eine oder andere Volker deutete dies als sichtbare Symptome eines Selbsthasses der Bevölkerung, die nicht Volker werden wollte. Verständnisbereite Demonstranten hielten den lädierten Bevölkerungsteilen zugute, ihre Erscheinung lasse sich zumindest als allegorische Sympathiebekundung für Mutter Natur lesen. Die komme auch häufig, eigentlich immer mit blutverschmiertem Maul daher. Und das sei womöglich schon ein Schritt in die richtige Richtung, Volker. Wie Enricos Leben so spielt. Wir haben kein Bild von Enrico. Wir kennen den Hund namens Enrico nur vom Hörensagen. Ist es ein Märchen? Ist es ein Gerücht? Ist es ein Wunschtraum? Schwer zu sagen. Schon bei den Überlieferungen von Enricos Herkunft scheiden sich die Geister. Einige behaupten, Enrico sei der ungekrönte Ausreißerkönig eines Tierheims in der Nähe von Buxtehude gewesen. Andere lassen nicht von ihrer Überzeugung ab, dass Enrico in New Hamburg auf der Vettel aufgewachsen sei. Groß geworden, das bestreitet niemand, ist Enrico nie. Ein Mischlingsrüde von mittlerer Statur, sprach jemand in Enricos Gegenwart das Wort Mischling aus, so habe sich ein feines Lächeln wölfischer Genugtuung in seinen Lefzen eingenistet, als handle es sich um ein verkapptes Kompliment. Dieser Hund war, was die Ausdrucksformen des Sarkasmus betrifft, vermutlich kein unbeschriebenes Blatt. Früh fiel Enrico dadurch auf, dass er keinerlei Interesse an einer der möglichen und üblichen Hundekarrieren hatte. Wachhund, Jagdhund, Kampfhund, Drogenhund, pensionsberechtigt, Hirtenhund, Blindenhund, Schoßhund oder spitzer Stricher für gewisse Neigungen, um nur die geläufigsten zu erwähnen. Was hingegen Enrico von frühester Jugend an liebte, war, sich vor offenen Fenstern zu regeln, aus denen Musik nach draußen drang. Musical, Rap, Schlager. Anfangs war Enrico nicht wählerisch. Doch bald zeigte sich seine Vorliebe für die italienische Oper. Bel Canto war sein Leben. Gewisse Berichte, Enrico sei als Welpe oft von einer obdachlosen Sopranistin aus dem dramatischen Fach in den Schlaf gesungen worden, lassen sich kaum überprüfen. Ebenso wenig die Frage, ob Enrico ein Pseudonym war. Bald ergriff die Obsession ganz und gar von Enrico Besitz und er konnte und mochte sich keine andere Zukunft mehr vorstellen als die eines Opernsängers. Wann immer sich eine Gelegenheit bot, jaulte Enrico in den höchsten Tönen mit. Und es dauerte nicht lange, da glaubte Enrico fest daran, dass seine Stimme, ihr Schmelz und ihre Ausdruckskraft den Vergleich mit dem, was von einer CD oder aus dem Radio nach draußen drang, nicht mehr scheuen musste. Nur, dass sich häufig Fenster fluchend schlossen, unter denen sich Enrico als Autodidakt seiner Stimmbildung hingegeben hatte, empörte und erbitterte ihn sehr. Aber von der Bösartigkeit der Welt hatte Enrico längst einen Begriff. Und sein olfaktorisches Gedächtnis war unerbittlich. Enrico vergaß keinen, der ihn so banausisch und von oben herab behandelt hatte. Irgendwann musste jeder einmal sein Haus verlassen. Und dann mochte so einer gut Acht geben auf seine Fingerkuppen, seine lecker verknorpelten Ohren, seine mit Borsten garnierte Nase. Enrico verschmähte, als harter New Hamburger Straßenhund, auch Lebendfutter nicht. Was folgte, war eine Periode deprimierender Erfahrungen. Zwar nahm sich ein zu Wohlstand gekommener und Enricos Passion für die italienische Oper teilender Pizzabäcker Enricos an, wie fast alle seiner Artgenossen in New der wie fast alle seiner Artgenossen in New Hamburg ein armer Hund war. Der kundige Pizzaunternehmer attestierte Enrico eine spezifische Begabung und bot ihm an, mit der von ihm gegründeten und finanzierten Freestyle-Belcanto-Band The Melismen aufzutreten. Aber Enrico wollte um jeden Preis in einer Musikhochschule studieren und als Sänger eine klassische Laufbahn einschlagen. Ein erstes Gespräch im Rahmen der Bewerbungsberatung an der Transelbischen Hochschule in Pöseldorf verlief harsch und niederschmetternd, wiewohl eine staatliche Antidiskriminierungsagentur Enricos Anliegen unterstützte. Der Pizzabäcker mit dem weiten Herzen und dem finanziellen Spielraum ermöglichte Enrico eine mit Laser durchgeführte Rachenerweiterung samt mikrochirurgischen Stimmbandkorrekturen. Alles vergebens. Was folgte, waren die schlimmen Jahre, über die uns wenig zu Ohren gekommen ist. Bis eines Tages jemand Enrico vorschlug, er solle es doch mit dem Martinshorn versuchen, um sein musikalisches Talent nicht völlig verkümmern zu lassen. Enrico horchte auf. Solche perfiden Witze riss nur, wer auch Tauben fütterte. Das Martinshorn, so der Scherzbold weiter, als er Enricos Interesse spürte, sei ein Blechblasinstrument mit einem überschaubaren Ton- und Modulationsrepertoire, in Fachkreisen auch als Coronarthrombose bekannt. Die Idee krallte sich in Enricos Schädel fest. Bald fiel ihm auf, worauf er bislang kaum geachtet hatte. In seiner Gegend spielten gar nicht so wenige Leute das Martinshorn. Verwegene Typen allesamt, jedenfalls im Vergleich mit den gewöhnlichen Straßenmusikern und ihrer melodischen Wehleidigkeit. Martinshorns Virtuosen traten in wild durch die Straßen rasenden Autos auf, die einander verblüffend ähnelten. Von solcher Autorität konnte nur träumen, wer als Cellist vor der Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude sein Dasein fristete oder als ambulanter Saxophonist durch eine Ladenpassage tingelte. Näherte sich hingegen ein Hochgeschwindigkeitssolist und ließ fröhlich sein Martinshorn erschallen, so kuschten alle anderen Verkehrsteilnehmer sofort und wichen dem Heranbrausenden ängstlich aus. Dann entdeckte Enrico das Haus, in dem die Martinshornbläser gemeinsam wohnten und ihre motorisierten, wetterfesten Auftrittspavillons auch. Enrico nahm seinen ganzen Verstand zusammen und buchstabierte, wie das Haus hieß, das die Martinshornbläser samt Zubehör beherbergte. Armer Rittersund. Ein Begriff, der in seiner bedrohlichen Unverständlichkeit Enrico beinahe verrückt werden ließ. Aber auf den zweiten Blick erschien, was den musikalischen Hund, der den Braten lieber roch als las, sofort besänftigte. Arbeiter-Samariterhund. Enrico fühlte sich zum ersten Mal seit langer Zeit irgendwie geschmeichelt, diffus bestätigt und legte sich dicht am Eingang in den Staub. Dann begann er zu üben, unermüdlich. Von Enricos Willensstärke konnten wir uns schon früher überzeugen. Nach einer Weile fing ein Rettungssanitäter namens Martin damit an, Enrico im Vorübergehen ein paar Brocken hinzuwerfen. Mehr als Gewohnheit, denn als Mitleid oder Tierliebe. Was ihm seine Alte aufs Brot strich, hatte Martin noch nie so recht geschmeckt. Für Enrico aber verströmte die ihm von Martin achtlos hingeworfenen Teewurstbrocken das Aroma einer Schicksalsfügung. Endlich honorierte jemand seine Kunstanstrengung. Und nicht irgendwer, sondern Martin selbst, nachdem zweifellos alle Martinshörner benannt waren. Sobald sich Martin ihm näherte, bemühte sich Enrico, dem Maestro zu zeigen, wie gut er inzwischen auf dem Martinshorn war. Und einmal verlor Enrico sogar die Beherrschung und winselte Martin zu: Ich mag deine Coronarthrombose. Dass Martin die hündische Liebesbeichte mit einem dreckigen Feixen quittierte, ernüchterte Enrico rasch. Aber so sehr er auch grübelte, er verstand Martins Reaktion nicht. Eines Tages erfüllte sich Enricos größter Wunsch. Martin warf ihm einen leicht vergammelten Blutwurstzipfel hin und sagte jovial, eigentlich sei ihm der Transport oder die Mitnahme von Tieren streng verboten. Doch wer wolle ihm, der immerzu angestochene Kanakenkutschiere, verbieten, einmal einen deutschen Hund zu einer Spritztour einzuladen? Einen Hund, der seine Stimme laut und vernehmlich für soziale und karitative Belange erhebe. Steig ein, Erich. Das ließ sich Enrico nicht zweimal sagen. Mit einem Satz saß er auf dem Beifahrersitz. Hast du AIDS? Erkundigte sich Martin lakonisch bei Enrico, während er den Motor startete. Enrico knurrte wie immer, wenn er eine Frage nicht verstand. Schon gut, Erich, beschwichtigte ihn Martin. Mit dieser Frage begrüßte Martin jeden Kollegen, der neu in der Firma anheuerte. Und er genoss die Verlegenheit des so Überrumpelten. Nach einer Weile öffnete Martin das Fenster der Beifahrertür weit und befahl Martinshorn. Enrico begann aus vollem Herzen dual zu jaulen, dass es eine Pracht war. Eine Klangschleppe fegte die Straßen von New Hamburg blank. Kein Hals, sondern nur ein Schlüsselbeinbruch. Ein Radfahrer war gestürzt. Kaum waren sie am Unfallort angelangt, beugte sich ein Gaffer von höchstens 2,2 Promille zu Enricos Fenster herab und lallte höhnisch, reicht es jetzt nicht einmal mehr für eine ordentliche Sirene, dass so ein Straßenköter einspringen muss? Mit einem Biss riss Enrico dem Gaffer ein Stück Wangenfleisch aus dem rötlich gedunsenen Gesicht und spuckte es sofort wieder aus. Es schmeckte nach Gummischuhen. Kein Vergleich zu Martins leckeren Teewursthappen. Dass der Gaffer HIV-positiv war, konnte Enrico nicht ahnen. Wir haben es bis jetzt auch nicht gewusst. Was für ein herrlicher, unausgesprochener Satz. Wie jeder Werbetexter und jeder Beerdigungsredner träumte auch Volkmar davon, einmal im Leben einen Roman zu schreiben. Er behielt diesen Herzenswunsch aber strikt für sich aus guten Gründen. Wer wäre mit der notwendigen emotionalen Intelligenz und einem gut ausgeprägten Storytelling-Instinkt ausgestattet, nicht das Gefäß für menschliche Geschichten schlechthin, wenn nicht der Beerdigungsredner? Er hat von Berufs wegen das Zeug zum Erzerzähler, denn er profitiert vom kommunikativen Ausnahmezustand einer trauernden Familie. Und jede Familie in Trauer ist ein offenes Buch mit mindestens 7 Seiten, wie schon ein russischer Romancier wusste. Während er, Volkmar, in dem auf Pietät gestimmten Gespräch behutsam die Zutaten für seine spätere Trauerrede einsammelte, lag vor ihm unverhüllt ausgebreitet, was nach der Zeugenschaft der Hinterbliebenen ein Leben ausgemacht hatte. Abgründe, Komik, Banalitäten, Brachflächen, Zufälle, Schicksale, Kleingärten und Hobbykeller. Volkmar baggerte gewissermaßen bei jedem ihm anvertrauten Trauerfall in einem erzählerischen Tagebau und hortete in seinem Gedächtnis die biografischen Bodenschätze, die er später in seinem Roman veredeln wollte. Eines Tages im Spätherbst, Volkmar war mit dem Auto in der Gegend von Ottendorf-Ockrilla unterwegs, schoss ihm ein Satz durchs Bewusstsein, von dem er sofort wusste, dass er im Zentrum seines noch ungeschriebenen Romans stehen würde. Und das, bevor er, Volkmar, die Tragweite jenes Satzes aus einem imaginierten Trauergespräch überhaupt ermessen konnte. Ein schlichter deutscher Hauptsatz von Offenbarungsqualitäten, entzückend, makellos und geheimnisvoll zugleich. Er hat sein Leben lang für Zorn gekocht. Volkmar erinnerte sich, dass er einst im Nachwort zu einem Prosastück gelesen hatte, ein Erzähler, der diesen Namen verdiene, werbe allemal für das Rätsel Mensch. Wovon das Prosastück handelte und wer es geschrieben hat, hatte Volkmar längst vergessen. Das mochte nicht zuletzt daran liegen, dass Volkmar nie jemandem begegnet ist, der dieses Prosastück kannte, außer ihm selbst. Sofort sprang die Fantasie des Trauerredners und Romancier ins B. Volkmar an. Er hat sein Leben lang für Zorn gekocht. In was für einem Trauerhaus mochte so ein Satz eines Tages gefallen sein? Wird ihn die Witwe ausgesprochen haben, die in ihrer Jugend den Freuden des Nudismus an den FKK-Stränden der Ostsee gefrönt hat, im Alter auf die Homöopathie verfiel und gelegentlich die Lebensmittel von Lidl mit einem Pendel auf ihre Genießbarkeit untersuchte, im Supermarkt und ohne Scheu vor den anderen Kunden, bis ihr der Marktleiter Hausverbot erteilte? Hatte, wenn so ein lapidarer Satz umriss, Kinder, einen Sohn vielleicht, Eisenbahner mit einem Häuschen an der Strecke bei Riesa, der vor langer Zeit mit seinen Eltern wegen des dubiosen Schicksals der Märklin-Modelleisenbahn seiner Kindheit gebrochen hat. Lag dieser Satz gewissermaßen in der Luft, sobald Volkmar das Trauerhaus betreten haben wird? Oder wird er einem mürrischen Neffen über die Lippen gekommen sein, der vor langer Zeit den zweiten Platz bei der Mathematik-Olympiade im Bezirk D belegt hat und dessen Trauerrede einst die abenteuerliche Geschichte seiner Bandscheibenvorfälle nicht unerwähnt lassen wird? Bei irgendeiner Gelegenheit hatte Volkmar einmal aufgeschnappt, dass die Kunst dem Leben häufig voraus sei. Nicht die Kunst schreibe ab, sondern das Leben imitiere. Dieses Wissen stellte Volkmars Professionalität als Trauerredner auf eine harte Probe. Es gelang ihm nur noch selten oder nie, ein Haus in Trauer zu bereden, ohne dass er in eine fiebrige Erwartung verfiel, diesmal werde der Satz wirklich ausgesprochen, der seinem Roman eine irritierend schimmernde Unverwechselbarkeit verleihen würde. Er hat sein Leben lang für Zorn gekocht. Aber das Leben ließ Volkmar zappeln und dachte vorerst gar nicht daran, der Kunst zu dienen und den Satz einer Witwe in den Mund zu legen, dass sie ihn endlich ausspuckte. Volkmar, vor kurzem noch ein Ausbund an sprachmächtiger Empathie, wirkte in jüngster Zeit während der Trauergespräche oft zerstreut und unkonzentriert. Das blieb den Angehörigen nicht verborgen. Volkmars Ruf litt und er wurde seltener gebucht. Und wer war überhaupt Zorn, der lebenslänglich bekochte, von dem außer seiner dunklen, massiven Einsilbigkeit nichts bekannt war? Das beschäftigte Volkmar, während er, ohne ein besonderes Interesse zu heucheln, aus den Erzählungen der nahen Angehörigen hörte, dass der Flucht- und Lebensweg der geliebten Großmutter, Mutter, Tante von Ostpreußen nach Ostholstein geführt hatte. Und mit diesen Angehörigen war nicht gut Kirschen essen, wenn dieser dem Pietätsprofi anvertraute Schatz in Volkmars Traueransprache zu Formeln gerann wie einmal Osten, immer Osten oder Ost und Ost gesellt sich gern. Einmal verstieg sich Volkmar sogar zu der improvisierten Behauptung, seiner Herkunft wegen habe der teure Heimgegangene am liebsten Zigaretten der Marke Orient geraucht. Gern benutzte Volkmar damals auch, ungefragt und ohne Rücksicht auf irgendeinen Zusammenhang, die für seine Begriffe geniale Floskel und in irgendeinem Erzgebirge endet man seit je. Was für ein unersättlicher Arbeitgeber, was für ein von seinen kulinarischen Obsessionen getriebener Patriarch, Zorn. Wir kürzen hier ab, was ich noch lange ausschmücken ließe. Die Einsicht, dass ein Romancier, der sich ganz auf das Leben verlässt, selten eine gute Figur macht, kam für Volkmar beinahe zu spät. Als er bemerkte, dass seine Einkünfte kaum noch für seinen Lebensunterhalt hinreichten, beschloss er aufzustocken. Dreimal in der Woche fuhr er mit der S-Bahn nach P., wo ihn hoffentlich kaum jemand kannte, und jobbte als Teilzeitbettler. Ob ihn getröstet hätte, dass kaum einem der Werbetexter oder Trauerredner, die sich zu einem Roman berufen fühlten, je ein Satz von solch stilistischer Prägnanz geglückt war wie ihm, er hat sein Leben lang für Zorn gekocht, schwer zu sagen. Was uns nicht entgangen ist, in einer Kleinstadt wie P. fiel ein ordentlich gekleideter Penner mit tadellosen Manieren wie Volkmar bald auf. Und die Leute honorierten, dass er sich nicht aufgab. Volkmar hatte,
im Schatten der St. Marienkirche genug Muße, seinem Satz nachzusinnen. Hatte jemand, der sein Leben lang für Zorn gekocht hat, einen Garten, zog er selber Kräuter und Gemüse für Zorns Küche. Ahnte Zorn, dass die petrolfarbenen aromatischen Splitter auf seiner Nachspeise gemahlene Samen von blühendem Unsinn waren? Wir haben nie behauptet, alles zu wissen. An Volkmar erinnern wir uns gern. Einigen wenigen seiner Sätze gilt unser ehrendes Gedenken. Manche Hitzköpfe ziehen schnell und feuern sogar ein unvergesslich ab. In irgendeinem Erzgebirge endete man seit je.
Ja, das ist sehr schön. Wenn man das selber liest, das ist ja nochmal was anderes, weil die Wörter einen nochmal ganz anders anspringen und man auch zu ihnen zurückkehren kann in der Zeile. Und dann beginnt man irgendwie selber zu assoziieren und zu spekulieren. Volk, vielleicht ist das ein Steigerungsmodus. Volk, Volker am Volkersten oder so, ja. Oder können sich Hunde mit HIV infizieren, habe ich mir an den Rand geschrieben. Er hat sein Leben lang für Zorn gekocht. Also dann verschiebt sich nur ein Minimum und dann steht da, was vielleicht auf Volkmars Grabstein stehen wird. Er hat sein Leben lang vor Zorn gekocht, ja. Auch das ist ja alles denkbar. Also dass die Texte fangen an, sich wirklich auch zu bewegen. Also die Partikel des Textes fangen an zu wimmeln tatsächlich. Und das ist sehr, sehr schön, weil es den Lesenden ganz anders fordert als der von dir zurecht geschmähte Sprache als Transportmittelroman, sagen wir mal so. Denn das Erzählungen sind ja kompakte Extrakte, um das mal so zu sagen. Lass mich dir noch eine Frage stellen, wenn ich darf, denn dafür bin ich ja bestellt. Deine amöbenhaft wandelbaren Quecksilbrigen und so weiter, das haben wir ja schon gesagt, wie das alles da passiert und wimmelt. Sehr häufig allerdings suchst du sozusagen nicht nur Wortpreziosen hervor, sondern vielleicht muss ich sagen, deine Capriccios und du, ihr liebt alle Alliterationen. Der unter anderem königstreue Herbert in der Episode, dass es so weit kommen konnte, etwa liebt sie derart, dass seine Haarfamilie extrem erschüttert und verstört reagiert, als ausgerechnet der traditionsbewusste Horst Hektor ein Roland zeugte. Daraufhin wurde der Fortbestand der Sippe durch Fälle von angeborener Infertilität, und da musste ich in der Tat erstmal nachgucken, Unfruchtbarkeit gefährdet. Woher also rührt eure Neigung zur Alliteration im Allgemeinen und im Besonderen? Anders gefragt, geht es dabei um Ordnung oder um das Melodiöse oder beides?
Ich würde vielleicht den Begriff der Alliteration noch ein wenig aufdehnen, hin zur Assonanz.
Ist klar, ja, ja.
Also es gibt eben immer wieder in dem Text, den ich ja als sozusagen letzten Text heute überlegt habe, den ich auch noch vorstellen will, sonst ist es vielleicht jetzt auch etwas kryptisch, deine Anspielung für alle, die diesen Text noch nie vor Augen hatten.
Richtig.
Aber in dem Text ist es sozusagen ja sehr zugespitzt, aber Assonanzen und überhaupt auch musikalische Eigenschaften.
Richtig.
Also schätze ich sehr und es sind ja auch Leute im Raum, die bei mir im Seminar gewesen sind. Und wir haben immer wieder davon gesprochen, dass jeder Text auch eine Partitur ist. Also Texte klingen und können zum Klingen gebracht werden. Und diese Eigenschaften schätze ich an Texten in der Tat sehr. Aber die Alliteration ist eben sozusagen ein Stilmittel in der Engführung aus einem ganzen Repertoire.
Es fällt nur auf, weil du der Alliteration sozusagen einen eigenen Text gewidmet hast.
Okay,
hast
das, kann ich nicht bestreiten.
Und natürlich, es gibt auch Wortkreaturen, die mehrfach auftauchen. Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber der Kollege Kehlmann ist einer davon. Und das Dickhornschaf, auch das hat mehrere Auftritte. Vielleicht kannst du erläutern, warum.
Also ich versuche es, ob ich es richtig erläutern kann. Ich bin jetzt nicht der Analyst meiner eigenen Texte, aber also Tiere im Text haben mich immer beschäftigt und Hegewald ist ja auch ein Habitat, wo ja, ich gerne Tiere mit wohnen lasse. Und ja, das Dickhornschaf, das ist mir erstmal zufällig begegnet und mich hat dann plötzlich fasziniert, diese Verbindung von Sanftmut und Wehrhaftigkeit. Und wilde Schafe, ich meine, du verstehst was von bösen Schafen, ich habe es jetzt mit einem wilden Schaf mal mich eingelassen in diesem Text oder in zwei Texten. Und also das gefiel mir. Und dann habe ich die halt in ein Mohnfeld gestellt und dann gibt es.
Das ist ein wunderbarer Text, ein zauberhafter Text. Eine
Drogengeschichte, wo die sich alle sozusagen rot fressen. Okay, aber das ist, also das entsteht tatsächlich aus einer Gemengelage, eine Wortentdeckung, dann hat das Wort Widerhaken und es spannt sich auf. Und übrigens, als ich jetzt nochmal vor dieser Lesung über mein Dickhornschaf oder die Dickhornschafe nachdachte, habe ich eigentlich schon das nächste Capriccio geträumt, die auch vorkommen könnten. Behalte mir sofort die Urheberrechte vor, wenn ich das heute zum ersten Mal mündlich erzähle. Also um an die Eingangssequenz von der Zeitgenossenschaft und von den Horizonten, die sich verfinstern, anzuknüpfen, was spricht eigentlich dagegen, dass sich Dickhornschafe plötzlich gemächlich im pannonischen Becken versammeln und unter den Rufen eines Führungsschafes sich um Viktor Orban scharen und diesen Mann einfach aus dem Bild schieben. Sie wollen ihm nicht wehtun, sie schieben ihn einfach über den Horizont. Das wäre doch eine wunderbare Funktion für Dickhornschafe.
Ich werde mich Ihnen sofort anschließen.
Also so und vielleicht ergänze ich bei der Gelegenheit auch den Beckett noch um einen zweiten Beckett-Satz, der nicht im Buch steht, aber der vielleicht auch gepasst hätte, nämlich den wirklich auch abgründigen Satz. Das Schrecklichste steht einem so lange bevor, bis es einen zum Lachen bringt. Das muss man eine Weile bedenken und dann weiß man, was das für ein Satz ist.
Ja, Komik ist natürlich Notwehr, logisch. Ja. Aber wie verhält es sich mit dem Wort oder dem Namen, lass es uns offen lassen, Kehlmann, wo man ja auch denkt, dass sich sofort ein langgezogener Ton ertönen könnte. Ja, also Kehlmann ist ja nun schon mindestens dreimal vertreten.
Der ist auch in drei Büchern vertreten. Aber das ist wirklich.
Ich weiß, deswegen frage ich danach, was für eine Obsession das ist.
Es gibt sozusagen eine biografische Phase, wo wir in einem sehr genauen Gespräch waren, das war bevor er sozusagen den Salto in die Weltkarriere gemacht hat. Und als sehr genauer Mitleser und Leser und ein enthusiastischer Gesprächspartner in Literaturangelegenheiten, nun sehr viel jünger als ich, aber wir hatten eine solche Zeit. Und dann gab es halt immer wieder tatsächlich auch Erfahrungspartikel, wo Kehlmann oft in sehr schrägen Zusammenhängen in meinem Leben auftauchte. Das habe ich halt, dann wurde da sozusagen ein Running Kehlmann-Gag draus, dass ich in verschiedenen Büchern teils tatsächlich erinnert, teils eben sozusagen dann spielerisch verändert, immer wieder solche Kehlmann-Einsprengsel habe.
Ja, im Lexikon hat er ja auch Lexikon, schon seinen Auftritt.
Im Fegefeuernachmittag gibt es ein Kehlmann-Pseudonym. Also das, aber auch das ist nicht Vorsatz, sondern das ist etwas, was plötzlich gewachsen ist und wo ich sozusagen auch das Krude und das Systematische, das in dieser Begegnung lag, dann gerne eben verschränkt habe. Und so ist das gekommen.
Gut, ich verstehe. Das ist keine Obsession, das ist ein Spielball. Gut.
Obsession ist das nicht. Nee.
Gut, bin ich beruhigt. Ja, wäre ganz schön, wenn du jetzt mir zuliebe vielleicht, aber
vielleicht fange ich jetzt
auch
mit dem
dir zuliebe, genau.
dass damit das wirklich sozusagen jetzt auch vom Text her irgendwie beglaubigt wird, was du da angedeutet hast.
Die Alliteration.
Beginne ich damit, genau. Also, dieses Capriccio heißt, dass es so weit kommen konnte. Helmwart zeugte Heimbald. Heimbald zeugte Horstmar. Horstmar zeugte Hänsel. Hänsel zeugte Hademund. Hademund zeugte Harjulf. Harjulf zeugte Hug Dietrich. Hug Dietrich zeugte Holdo. Holdo zeugte Hubertus. Hubertus zeugte Hildwin. Hildwin zeugte Hans Ferdinand. Hans Ferdinand zeugte Humfried. Humfried zeugte Herbert. Herbert war streng, gütig, königstreu, liebte Hortensien. Seine Adresse lautete eine Zeit lang Große Brüderstraße 10, eine legendäre Anschrift. Und er zeugte Heribert, bei dem nur ein Hoden angelegt war. Außer Heribert zeugte Herbert auch Hartfried. Er soll, hört man, am Kapputsch beteiligt gewesen sein. Die Spur seiner ob ihrer Opulenz gerühmten Briefmarkensammlung verlor sich in Schweden. Von männlichen Nachkommen Hartfrieds ist nichts bekannt. Heribert, aus guten Gründen auch Patent Heribert genannt, zeugte Horst Hektor. Und das, obwohl Vater Herbert Sohn Heribert oft eingeschärft hatte, er möge sich das gut überlegen. Seit er 9 Jahre alt war, sagte Horst Hektor am Geburtstag von Großvater Herbert, dem 24. September, die Ahnenfolge auswendig und fehlerfrei auf. Helmwart zeugte Heimbald, Heimbald zeugte Horstmar. Großvater Herbert kam während der Familiendeklamation allemal die Tränen. Erst im hohen Alter wurden sie knapp. Als Großvater Herbert starb, war Horst Hektor 42. Dass ausgerechnet Horst Hektor, dessen Sinn für die Tradition wir nicht zuletzt durch die jahrzehntelange rituelle Praxis an Großvaters Geburtstag für besonders tief ausgeprägt hielten, Roland zeugte, erschütterte und verstörte die Familie sehr. Verrat ist ein schwerwiegendes Wort, aber nicht wenige von uns sahen es zumindest als sehr respektlos dem großen H gegenüber an, das wir beständig durch die Jahrhunderte getragen haben. Huxley, ein Enkel von Roland, soeben aus San Diego zurückgekehrt, wo er ein Jahr als Austauschschüler zugebracht hatte, kommentierte das periodisch bei Familienfesten laut werdende Roland-Lamento samt den Klagen über die grassierende Traditionsvergessenheit nur mit einer spöttischen Silbe. Edge. Um den peinlichen Großvetter Honny wurde doch auch nicht so ein Gewese gemacht. Aber der hat immerhin im Haar gelebt, schallte es Huxley sofort empört entgegen. Inzwischen wurden einige Fälle von angeborener Infertilität in der Familie bekannt. Einige wollten sofort wissen, warum.
Ja, gut.
So, und jetzt glaube ich, überspringe ich erstmal einen und setze mit dem hier fort. Ja, das nächste Capriccio, das durchaus auch Hamburg, geografisch etwas wieder mit Hamburg zu tun hat, heißt Frech und Modern.
Ah ja, das mag ich auch gerne.
Gut. Jemand schlug Udo vor und dieser Name bürgerte sich dann mit der Zeit ein. Wie der Mann wirklich hieß, haben wir nie herausgefunden. Mittleren Alters, hager, immer eine Steppweste über wechselnden Pullis, manchmal mit Walkingstöcken, so trafen wir Udo auf einer Bank in einem kleinen, namenlosen Park in der Nähe des Biedermannplatzes an, wenn es das Wetter zuließ. Die Weste, meinten einige, verlieh Udo den Anschein eines Aufgeblasenen, vielleicht ein gezieltes Täuschungsmanöver. Andere fühlten sich an eine Schwimmweste erinnert und spekulierten, ob dies die Selbstvorsorge eines Mannes sei, der es sich zutraute, eines Tages ins Wasser zu gehen. Nur, dass es in unserer Gegend gar kein Gewässer gab, das dazu getaugt hätte. Udo blickte von seiner Bank aus auf ein sacht geschwungenes, von alleinstehenden Bäumen fixiertes Wiesenstück. Und wie er spielende Kinder scheißende Hunde, gerechte und ungerechte Betrachtete, bärtige oder vermummte Hintergrundpersonen, die auf einem Grill Teile eines Hammels opferten, oder katatonische Sonnenanbeterinnen mit entblößten Brüsten. Das wirkte auf uns, als lebte Uto jenseits von Hoffnung und Schmerz, von Glück und Unglück. Läse Uto die Bibel, spottete einmal eine böse Stimme, so wäre vermutlich Herodes seine Lieblingsfigur. Das war, nachdem eine krähende und kreischende Kleinkindergruppe die Wiese vor Utos Bank erobert hatte. Der Scherz verpuffte rasch. Was wir sonst über Udo wussten, war nicht viel, eher nichts. Ein paar Gerüchte zirkulierten unter uns. Udo rettete gelegentlich vernachlässigte Topf- und Kübelpflanzen aus umliegenden Büros. Udo sei Unternehmensberater und derzeit in einer schweren persönlichen Finanzkrise. Udo gebe Gitarrenunterricht, wenn er Geld brauche. Unser Interesse an Udo und seiner selbstgenügsamen Daseinsweise im anonymen Park wäre wohl bald erloschen, hätte sich nicht eines Tages im Frühherbst plötzlich Tanja zu ihm auf die Bank gesetzt. Tanja war wirklich Tanja. Diese Familie kannten wir seit langem. Helmartiger Pagenschnitt, Augenbrauen scharf wie Rasierklingen, ein mütterlicher Mund mit gut ausgebildeten Winkeln, ein Weibsbild von trainierter Zierlichkeit. Sie sei Altenpflegerin von Beruf und Nationalsozialistin von Gesinnung, bekannte Tanja, kaum dass sie sich dicht neben Udo auf der Bank niedergelassen hatte. Udo wandte Tanja eher träger als verblüfft den Kopf zu und fragte, warum. Und bevor Tanja etwas erwidern konnte, murmelte er unwirsch, es sei ihm völlig egal, was für eine Sozialistin sie sei. Was Tanjas Antwort betrifft, so schieden sich die Geister. Einige von uns wollten gehört haben, aus Gewissensgründen, andere aber aus gewissen Gründen. Wir waren halt immer nur in der Nähe, doch niemals dabei. Udo griff in die Innentasche seiner Steppweste, zog eine Tüte Studentenfutter hervor, aus der er nach unserer Beobachtung schon seit mindestens 6 Wochen naschte und bot Tanja davon an. Tanja dankte, griff zu und verriet Udo, dass sie ein duales Abendstudium absolviere. Deshalb müsse sie auch bald los, denn es gebe noch Hausaufgaben, schriftlichen Abwasch gewissermaßen, linkische Anhassen, er verstehe sie schon. Vorm Abschied nahm Tanja Udos Rechte zwischen ihre kleinen festen Hände und flüsterte, sie würde ihm gern einmal die Nägel feilen. Von da an sahen wir Udo und Tanja häufig gemeinsam auf der Bank im anonymen Park. Er schmiss hin und wieder eine Runde Studentenfutter. Sie rauchte selbstgedrehte. Ein Paar, das uns zu denken gab. Eines Vormittags, jemand hatte in der Nacht seine alte Badewanne im Park ausgesetzt und die Sonne lachte, sagte Udo unvermittelt zu Tanja, wir werden beobachtet. Tanja straffte sich, als erwarte sie jeden Augenblick ein inneres Angriffskommando. Udo unterdrückte, anders als die Sonne, sein Lachen und wies auf den staubigen Weg dicht vor der Bank. Ein Spatz lässt uns nicht aus den Augen. Kommt die Art bei uns überhaupt noch vor? Fragte Tanja misstrauisch und fixierte den nervös hin und her hüpfenden Federbalg. Wie du siehst, sagte Udo und schaute Tanja ins Gesicht, als gäbe es einen Grund, stolz darauf zu sein. Ich observiere, so Udo weiter, diesen kleinen Späher schon seit geraumer Zeit, während du deine Hausaufgaben erledigst. Und ich nenne ihn Nico. Udo kramte in seiner Steppweste und beförderte nach einer Weile aus einer der vielen Innen- und Außentaschen, einer anderen als jener, in der er das Studentenfutter verwahrte, eine Plastiktüte mit hellen Brotkrumen ans Tageslicht, wohl von jener Sorte, die als Knackfrische gehandelt wurden. Udo streute Nico ein paar Krumen hin und der Spatz vibrierte hysterisch. Besser einen Spatz in der Hand, flüsterte Tanja zärtlich. Wir tauschten überraschte Blicke. So kannten wir Tanja nicht. Hieß es nicht, sie habe einmal einem Mann mitten im Gespräch, nur eines Spruchs wegen, der ihr nicht gefallen habe, eine Schere in den Oberschenkel gerammt? Udo aber blieb sachlich und erzählte Tanja, er habe Nico wiederholt dabei beobachtet, wie er Kippen von ihren Selbstgetreten im Schnabel fortgeschleppt habe. Das habe ihn Udo neugierig gemacht. Er habe sich ein Fernglas besorgt und sei Nico gefolgt. Und da habe er etwas Erstaunliches entdeckt. Nico habe mit Kippenkrümeln die Fugen seines Nestes ausgestopft und abgedichtet. Faulheit ist nicht meine Stärke, sagte Tanja zu Udo auf der Bank einige Tage später. Auf der Wiese nahmen drei Frauen sehr langsam verschiedene Posen an. Tai Chi, warf einer von uns fragend in die Runde. Und ganz in der Nähe pöbelte ein vielleicht dreijähriges Kind seine Mutter so unverschämt an, dass wir zu überlegen begannen, ob wir einschreiten sollten. Wir dürfen die Spatzen zu unseren guten Kameraden zählen, sprach Tanja weiter. Das habe ich gestern Abend im Selbststudium herausgefunden. Nico, der Patriot, frech und modern, Tabak in den Fugen vertreibt Zecken und Milben und sorgt für ein gesundes Nest. Dann hielt Tanja plötzlich eine Karteikarte in den Händen und las Udo etwas vor. Bei Bodenalarm eilen Artgenossen herbei und folgen dem Feind hassend und warnend in Bäume und Gebüsch. Hätte das eine von uns besser ausdrücken können, Udo? Udo antwortete nicht. Er lächelte verträumt, vielleicht auch ein bisschen begriffsstutzig, und sagte so leise, dass wir es gerade noch verstehen konnten: Ich habe geträumt, du seist von der Plaza der Elbphilharmonie aus auf dem Rücken eines Spatzen über unsere Stadt geritten. Kein artgerechter Einsatz, pustete Tanja und boxte Udo vergnügt in die Rippen. Unter den Kameraden ist es verpönt, Tiere zu quälen. Wieder ein paar Tage später ereignete sich, was man kaum erzählen mag, weil es einem sowieso niemand glaubt. Die Sonne lachte, als blies ihr jemand unaufhörlich Witze ein. An den roten Abfallkübel neben Tanjas und Udos angestammter Bank gelehnt, ein herrenloses, skelettiertes Rennrad. Und dann trauten wir unseren Augen kaum. Nico flog herbei, eine komplette Selbstgedrehte im Schnabel, und nach einigem rituellen Hüpfen und Verrenken und Verbeugen legte Nico die Kippe Udo auf den Oberschenkel. Nichtraucher Udo nickte Nico kurz zu und überreichte Tanja die Zigarette wie eine Preziose. Dabei sagte er halblaut: Spatz, Liebling meiner Freundin. Wir diskutierten noch eine Weile, ob Udos Spruch etwas Zweideutiges anhaftete. Das Wetter blieb bis Mitte Oktober schön, aber Udo und Tanja haben wir bald aus den Augen verloren.
Eine nachgerade idyllische Geschichte. Die sind bei dir nicht häufig.
Idylle mit kleinen Abgründen, ne?
Absolut. Keine Idylle ohne Abgründe, jedenfalls nicht bei dir. Das ist klar. Möchtest du noch eine Geschichte lesen oder?
Wir hatten uns ja darauf verständigt, zum Schluss jeder noch etwas zu lesen.
Und ja, finde ich auch.
Vielleicht wechseln wir jetzt noch die Worte oder die Fragen, tauschen wir aus, die du mir noch stellen möchtest oder über die wir noch sprechen sollten und geben uns dann in diese.
Es ist schwierig, dich da noch was zu fragen, weil irgendwie finde ich, die Texte sprechen für sich. Es ist eine große Einladung sozusagen zum Mitspielen. Ja? Obwohl die so fertig wirken, kommt man als Leser, Entschuldigung, ich habe einen Krampf im Bauch, ich muss irgendwie was trinken oder so, kommt man als Leser doch ganz gut, der geht gleich wieder weg. Es ist kein Lachkrampf, keine Sorge. Kommt man als Leser doch irgendwie, zwischen den Zeilen packt einen sozusagen selber der Spieltrieb. Das hast du wahrscheinlich nicht beabsichtigt und dennoch ist es so. Und das macht natürlich besonders viel Spaß. Aber Fragen in dem Sinne habe ich jetzt keine mehr an dich.
Dann lass uns doch diese kleine Abschiedsrunde machen. Vielleicht gibt es ja da noch Fragen aus dem Auditorium.
Genau, richtig.
Magst du jetzt mal beginnen, dann habe ich eine kleine Pause.
Wenn der Bauchkrampf nachlässt.
Ich kann doch anfangen.
Nee, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ist auch nicht warum. So. Ja, also die Geschichte, die du jetzt zuletzt vorgelesen hast, die gehört zu denen, die mir sehr lieb oder die ich vorgelesen hätte, wenn du sie nicht vorgelesen hättest. aus mehr oder weniger naheliegenden Gründen habe ich mich dann entschieden für aus einem lateinischen Vokabelheft Gremium. Und das befindet sich auf Seite 57. Aus einem lateinischen Vokabelheft Gremium. Wenn es die Tagesordnung erlaubte, kamen wir schnell zur Sache, ob Schätzchen oder nicht. Mittwochs ab 2 Uhr in Raum 212. Jeder halbwegs Geschickte, jeder Delegierte, welchen Geschlechts auch immer, versuchte die Arschkarte im Ärmel des Nachbarn verschwinden zu lassen. Manche versteckten sie im Schritt, wo wir sie längst vermuteten. Niemand konnte genau sagen, wie viele Arschkarten im Spiel waren. Wir committeten und contenteten, was das Zeug hielt und wie uns der Schnabel gewachsen war, meistens oral. Wen das Los zum Protokollanten bestimmt hatte, der schrieb mit und hatte höchstens eine Hand frei. Wollte jemand hysterisch werden, erinnerten wir ihn an die obligatorische Lustpflicht, die hier herrschte. Für Störrische oder Verstockte gab es eine Fülle von stimulierenden Fortbildungsangeboten. Strategien gegen den Lustverlust. Besonders beliebt war ein Gastdozent aus Böblingen, ein Sozialsemiotiker, der ausschließlich dieses Thema behandelte, den drohenden Lustverlust. Was für eine phonetische Sternstunde, was für ein mundartliches Highlight, was für eine dialektale Arschbombe. Andere Weiterbildungskurse trugen Titel wie Küssen und Schlagen zur Phänomenologie kollegialer Affekte, Resonanz, Träume, mein Leben als virtuelle Gitarre oder Reformhausmeister von morgen. Seit einiger Zeit akzeptierte das Gremium drittmittelaktiv als eine sexuelle Orientierung eigenen Rechts. Warum kein Kapitalgeschlecht von Kapitalverbrechen und Kapitalflucht? Hatten wir alle schon mal gehört. Wer im Gremium mittwochs ab 2 ächzte oder stöhnte, zog sich gern aus der Affäre, indem er auf die zielführende Zweideutigkeit seines nonverbalen Kommentars verwies. Wenn mittwochs ab 2 das Gremium tagte, so verwandelte sich das Versammlungszimmer 2012 nicht nur in einen Transitraum für fantastisch drapierte, manchmal partisanenhaft stille, manchmal laut randalierende Reformfreischärler, die eines Tages die Zukunft erobert haben werden, sondern auch und nicht zuletzt in einen Kreissaal. Hier kam zur Welt, wovon bislang noch keiner gesungen oder erzählt hatte. Ein neuer Berufsstand beispielsweise. Reform-Sherpa, F.A. und ein Literaturgenre, das dem zum Guten gewendeten Leidensdruck der Reformenthusiasten ästhetisch entsprach, das Planerfüllungspoem. Wir trauten unseren Augen kaum, während unsere Finger trainiert wie die eines Taschendiebs, die jedem jederzeit drohende Arschkarte in Bewegung hielten. Reformsherpas schossen wie Kunstpilze aus dem abgewetzten Linoleum von Raum 212 und sie trugen uns, ehe wir es fassen konnten, unsere Gedanken und das schwere Evaluationsgepäck auf dem steil ansteigenden Pfad zum nächsten Basislager der Zukunft nach, den wir auch ohne die Bürde eigener Ideen schwer atmend erklommen. Noch hatte sich unser Keuchen nicht gelegt, da zimmerten die Reformsherpas bereits an einem Tanzboden für den morgen beginnenden Kongress Und sie sprühten und schmierten das provisorische Parkett kräftig mit Planerfüllungspoemen ein, einem idealen, fröhlich singend aufgetragenen Sprachgleitmittel, um die Bühne für den Tanz, um die Zukunft leichtgängig zu machen. Das Planerfüllungspoem war eine alphabetisch extrahierte Reformtinktur, die neben raffinierteren Ingredienzien immer auch Anteile von Hymnus, Semifikation und Refrain enthielt. Zum Gurgeln etwa 30 Minuten vor der Anwendung. Ach, wie wir uns am Rande der Tanzfläche im Basislager nach einer Aussicht auf den Schnee sehnten. Selbst Schnee von gestern hätte uns getröstet. Aber wohin unsere Blicke auch schweiften, nichts als blanke Zukunft. Dann ertönte ein Pfiff. Das Gremium riss sich zusammen und verstummte. Wer jetzt eine Arschkarte hatte, sollte sich zum Fortschritt bekennen, indem er einen langsamen Walzer aufs gut präparierte Parkett der Zukunft legte. Gern mit einer drittmittelaktiven Partnerin. Die Gedanken waren frei. Einige von uns brüsteten sich später heimlich damit, sie hätten beim Pflichtwalzer einfach an einen Foxtrott gedacht und so dem Gremium ein Schnippchen geschlagen.
Ja, Dankeschön, Katja. Ja, ich beschließe jetzt den Lesereigen mit einem letzten Text, den ich auch deshalb gewählt habe, weil darin auch refrainhaft ein Name auftaucht, Helmut Heißenbüttel, der in dieser Akademie eine große Rolle gespielt hat und dessen 100. Geburtstag im nächsten Jahr ansteht. Aber das ist nicht der Anlass und der Ausgangspunkt des Textes, sondern eine Zutat. Von Karl lernen. Manche mochten sich an den Schusswechsel in der Abenddämmerung vor dem Club Number One als das einzige kulturelle Ereignis seit Menschengedenken in jener Gegend erinnern. Aber das traf nicht zu. Nicht mehr als 100 Meter von jenem Tatort entfernt, ereignete sich über einige Monate hin etwas, das nicht in Vergessenheit geraten soll. Es verschwand allerdings ebenso plötzlich wieder, wie es erschienen war. Das in drei Etagen gegliederte und aus Sperrholz verfertigte Bücherasyl mit Dachpappe notdürftig gegen die Witterung abgedichtet, auf einem Papiercontainer, wenige Schritte vor dem Durchgang zur Hamburger Straße. Eine in die Obdachlosigkeit abgerutschte Miniaturversion jener zum Tausch einladenden Regale, die seit einiger Zeit in gewissen Linienbussen mitfuhren. Prall gefüllt und wir staunten nicht schlecht, als unsere Blicke über die Buchrücken wanderten. Brecht, Rinzer, Konsalik, Grün, Wälzer, Henschel, Hahn, Salomon, Schwarzer, Bam, Bam. Und das war nur die obere Reihe. Eine Notgemeinschaft im Elend. Wir schauten nun häufiger hier vorbei und registrierten mit einem gewissen Stadtteilstolz, den wir allerdings voreinander zu verbergen suchten, dass die Bücherbox gut frequentiert wurde. Heute war es von Heißenbüttel dabei. Bald vermissten wir etwas, wenn der quicke IT-Assistent aus der Gluckstraße nicht diese stereotype Frage in die Runde krähte. Ob er je fündig wurde, darüber gibt es keine verlässliche Auskunft. Hatte, was leider nicht selten geschah, der Wind Regen in die seitlich nicht abgedichtete Bücherunterkunft getrieben, erbarmten wir uns gelegentlich und setzten Wasserleichen im Papiercontainer bei. Einmal, es war nicht länger als 2 Wochen her, dass wir die Bücherbox entdeckt hatten, trafen wir dort einen Mann von belangloser Mit-40-Jährigkeit an, gegen den Papiercontainer gelehnt. Es schien, als erwarte er uns bereits. Er gab sich als Urheber und Konstrukteur des Bücherhäuschens aus und freute sich über unsere an Begeisterung grenzende Anteilnahme. Es handle sich vorerst um ein Provisorium. Er habe bei der zuständigen Behörde bereits einen Antrag auf eine ausrangierte Telefonzelle gestellt, sie solle in Zukunft die Bücher beherbergen. Wir nickten und geizten nicht mit Gesten unserer Sympathie. Heute was von Heisenbüttel dabei. Auch wenn wir unser Wissen über den Bücherherbergsvater zusammenlegten, war es nicht viel. Jemand behauptete, er sei ihm vor Jahren in einer Sportspaßgruppe im Center City Nord am Mexiko-Ring begegnet, Disco Fox. Ein anderer glaubte sich zu erinnern, dass der Mann als Hintergrundberater in der inzwischen geschlossenen Haspa-Filiale nahe der U-Bahn-Station Dinheide gearbeitet habe. Woran niemand zweifeln konnte, war das riesige Redebedürfnis des Buchliebhabers. Es prasselte und sprudelte auf uns herab. Bald standen wir bis zum Hals in einem reißenden Wortstrom. Wir schnappten nach Luft und gerade noch auf, dass derzeit alle Aspekte und Facetten der Handlungsphilosophie unseren Büchermann existenziell umtrieben und dass seine Idole, Zufall hin oder her, allemal Karl hießen. May, Marx, Kardinal Lehmann, Lotto King, Lagerfeld, Jaspers. Also verpassten wir in Kurzzeit den Spitznamen Karl. Karl der Mittelgroße warf ein witzsüchtiger, aber nur mäßig humorbegabter Tankstellenpächter ein. Karl H.C. ergänzte der IT-Assistent aus der Gluckstraße maliziös, dem Helmut gut gestanden hätte. Aber wir waren schließlich keine Revanchisten. Er habe, berichtete Karl atemlos, kürzlich bei einem völlig unbekannten österreichischen Autor, der Name sei ihm leider bereits wieder entfallen, von einem Handlungsphilosophen gelesen, der sein öffentliches Nachdenken in Supermärkten praktiziere. Er packe sich seinen Einkaufswagen voll mit Crackern, Chips, Fincrisp, Knäckebrot und dergleichen, billig und akustisch reizvoll, das seien die Kriterien, zahle so an der Kasse, schiebe seinen Einkauf auf den Parkplatz, öffne die Packungen, werfe und schütte die Ware auf den Asphalt und beginne effektvoll und laut darauf herumzutrampeln. Von fassungslosen Passanten gefragt, was er da tue, antwortete der Handlungsphilosoph, er verbrauche. Einigen von uns Zuhörern stand die Ratlosigkeit im Gesicht geschrieben. Einzelne murrten und haderten halblaut mit dieser Szene. Das hätte uns mal einer sagen sollen. Da wären wir im Nu zur Stelle gewesen und hätten den Lebensmittelrandalierer gern um einige Packungen erleichtert und sie selbst vor der Klotze verbraucht. Sinnloser Cracker-Vandalismus. Hätte dieser feine Handlungsphilosoph seinen Stoff zum Konsumieren wenigstens beim Containern erbeutet und so durch einen Hauch von Illegalität seinen Mut unter Beweis gestellt. Karl schwieg nachdenklich, das erlebte man nicht oft. Ahnungslose Freunde und Verwandte aus Nienstädten oder Winterhude, das hörte man damals, als Karl die Bücherbox erfand, in unserer Gegend nicht selten, weigerten sich, nach dem Schusswechsel vor dem Club Number One noch lange uns hier zu besuchen, wo wir wohnten, weil es in unserem Viertel so gefährlich sei oder was sie sich sonst so alles einbildeten. Wir wussten es besser, aber es gelang uns nicht, uns verständlich zu machen. Ein Toter, drei Verletzte. Eine reine Familienangelegenheit unter Afghanen. Das Risiko der Fremdgefährdung war äußerst gering. Und bekanntlich konnte einen der Zufall überall erwischen. Auch in Großflottbeck. Eine Leiche auf offener Straße in der Abenddämmerung, keine im Keller. Der Todesschütze, ein Cousin, leide in der U-Haft unter schweren Depressionen, so sickerte es nach draußen. Die Bücherbox verschwand so plötzlich, wie sie aufgetaucht war. Eine ausgemusterte Telefonzelle, die in unserem Viertel als Literaturambulanz und Treffpunkt für versprengte Leser hätte dienen können, wurde nie aufgestellt. Ein oder zwei Jahre nach dem gut gemeinten Versuch mit der provisorischen Bücherbörse ereignete sich in der Elsa-Straße ein sonderbarer Vorfall. Eine Haustür stand sperrangelweit offen. Drüber, im zweiten Stock, riss jemand ein Fenster heftig auf, sodass die Flügel noch einige Augenblicke lang zitterten und Lichtreflexe einen Spackentanz aufführten. Dann begann er oder sie, von unten war es schlecht zu erkennen, Geld aus dem Fenster zu werfen, Münzen, 5- und 10-Euro-Scheine. Einige 20er sollen auch darunter gewesen sein. Von der Sophienkirche her schlug es zur vollen Stunde. Was das denn solle, fragte jemand erschrocken nach oben, während von ihren gut trainierten Instinkten rasch angelockte Kinder schon damit anfingen, sich fröhlich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Wer wirklich reich werden möchte, antwortete eine tiefe Frauen- oder hohe Männerstimme, der müsse sein Geld zum Fenster hinauswerfen. Dann käme es in Hülle und Fülle durch die Tür wieder herein. Das habe Karl im Fernsehen gesagt. Vielen Dank.
Ja, also wegen der Titel und auch sonstigen Nähe zu deinen Capriccios will ich den Abend mit einem Gruß von Daniel Harms beenden. Das ist wirklich sehr kurz. Das blaue Heft Nummer 10. Es war einmal ein Rotschopf, der hatte weder Augen noch Ohren. Er hatte auch keine Haare, sodass man ihn an sich grundlos einen Rotschopf nannte. Sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht. Er hatte sogar weder Arme noch Beine. Er hatte keinen Bauch, keinen Rücken, kein Rückgrat. Er hatte keinerlei Eingeweide. Nichts hatte er. So dass unklar ist, um wen es hier eigentlich geht, reden wir lieber nicht weiter darüber. Jetzt, wenn jemand von Ihnen oder euch oder wie auch immer noch was wissen, erfragen, kommentieren will, bitte sehr.
Das ist nicht ganz leicht zu sagen, aber es ist oft wirklich ein winziger Nukleus, ein schräges Sprachbild, eben allein die Entdeckung, dass man Volker als Nationalkomparativ, das ist ja dann der Titel dieser Geschichte geworden, erlesen kann. Und dann sozusagen aus dem Sprachspiel lagert sich dann immer mehr an. Und natürlich ist das Angelagerte, also das, was ich dann sozusagen, was da angespült wird, was die Sache dann auch, was das Material dann ausmacht, so eines Textes, das ist natürlich dann auch, also sozusagen semantisch nicht mehr völlig zufällig. Also dann natürlich lagern sich da auch, sagen, gebrochene, fragmentierte Erfahrungen oder Wahrnehmungspartikel oder dergleichen an. Aber also es sind tatsächlich oft Momente, also es können Sprachmomente sein, aber es können auch Erlebnis- oder Erfahrungsmomente sein. Also ich kann das von einem anderen Text, der heute nicht zur Sprache gekommen ist, vielleicht nochmal andeuten, wobei das ziemlich komisch ist, das heute in Corona-Zeiten anzudeuten, weil das jetzt komplett suspendiert ist. Ich glaube, viele haben in den letzten Jahren, und man kann nicht sagen, es gab ein Datum dafür, sondern es gibt sozusagen plötzlich diese diffuse Erfahrung. Viele haben, so wie ich auch beobachtet, wenn man auf einem Bürgersteig strikt geradeaus geht, weichen immer weniger Leute aus. Also immer mehr Leute riskieren den Zusammenstoß. Und daraus ist zum Beispiel ein Text entstanden. Also das sind diese so, sozusagen halb verrückten Partikel, die man aber im Alltag ja auch ständig findet. Und die gleichzeitig aber etwas sagen über bestimmte auch Mikroverwahrlosungsprozesse in unserer Gesellschaft oder im Alltag oder wo immer, in der Sprache. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen, aber das muss dann wirklich, da müssen sich Sedimente ansetzen, das muss auskristallisieren und ja, so passiert das dann.
Ja, viele Wörter sind ja sozusagen Resultate von Beobachtungen. Und diese Beobachtungen beobachten dann auch. Ne? Also es ist ein seltsames Zusammenspiel von einerseits wirklich Sprache wieder segmentiert in Worte, die sich dann allerdings wieder zusammenrotten sozusagen zu Texten, die sich, ich weiß nicht, ich frage mich das auch, ob du sie im Nachhinein zerlegen könntest in ihre Bestandteile. Also was ist gesammeltes Wortgut, so wie Strandgut, Und was ist sozusagen eine Alltagsbeobachtung, die sich dann mit diversen Wörtern verbindet? Ja? Oder was ist wirklich auf die Spitze getriebene, ja, Deutungsfantasie? Ne? Ganz, also du musst es sagen können, aber die Frage, die verstehe ich schon sehr gut, aus was das entsteht. Ja, das wächst ja wie ein osmotisches Gewächs sozusagen. Ne?
Ja, aber ich habe, also es gibt ja eine Gattung, die im deutschen Sprachraum nie so recht heimisch geworden ist, im Französischen schon, das Prosagedicht. Also vielleicht könnten Lyriker sehr viel besser über solche Anlagerungsprozesse und Sprachauskristallisierung reden. Und ich nähere mich sozusagen, ich bleibe schon Erzähler oder ich bleibe jemand, wo Erzählkerne immer noch deutlich sind. Aber die gibt es übrigens in Gedichten auch. Also ich befasse mich, dann kann ich gleich auf eine aktuelle Lektüre zu sprechen kommen, gerade mit dem neuesten Gedichtband des von mir auch sehr geschätzten Marcel Bayer, Dämonenräumdienst heißt der. Und dort finde ich zum Beispiel im Gedicht Prozesse, die mich sehr sagen, an mein eigenes auch wieder erinnern. Also auch da gibt es sicher eine Flanke, die jetzt eben gar nicht so sehr von der Dramaturgie des Erzählens herkommt, sondern tatsächlich von diesen Wortfeldern, Wortanlagerungen, Wortanreicherungen, Sedimentationen oder wie immer man das dann auch nennen will.
Noch jemand?
Übrigens, da muss ich jetzt gleich noch, also Marcel Bayer, wenn ich den Namen schon habe, das ist etwas, was ich so wunderbar finde, hat kürzlich anlässlich des 250-jährigen Hölderlin-Jubiläums gesagt, dass er Goethe als den Beckenbauer der deutschen Literaturgeschichte ansehe, auf dem Feld ein Jahrhunderttalent und ein furchtbarer Funktionär. Das finde ich eine wunderbare Zuschreibung.
Aber da war noch...
Nee. Ich habe auf der einen Seite denkt man so, da ist so viel Witz und so viel Humor drin, das muss irgendwie so ein Guss sein und dann ist es irgendwie da. Und auf der anderen Seite denke ich, nee, da ist ja viel Gründlerisches drin und Raffinesse und das ist eher so wie Zusehen bei so Akrobaten, wo alles leicht aussieht und in Wirklichkeit ist es harte Arbeit. Also deswegen dachte ich,
Artistik.
Es ist eine Art von Artistik und in der Tat, also das schreibt sich nicht einfach so hin. Mhm. Also da gibt es Urformen und die bleiben erstmal liegen und dann merke ich, da passiert wieder was. Also ich meine, ich habe an diesem Büchlein, das ist ja jetzt wirklich ein Leichtgewicht unter den Büchern mit seinen 80 Seiten, aber es sind übrigens, das muss ich Katja dir eben noch zurufen, ich fand es sehr lustig, dass du XX Capriccios gemacht hast. Das sind 20 Capriccios, das sind römische Zahlen.
Das habe ich mit Absicht gemacht, okay. Ich bin ja nicht blöd.
Ja, ich meine, ich habe mich gewundert, dass du mich als XXXXL oder irgendwas... Ja,
das fand ich aber gut. Größe. Ich fand das gut, dass okay. Also XX Capriccios zu
nennen. Da war ich plötzlich etwas perplex, weil ich plötzlich dachte, was ist das jetzt für eine X... Ja, gut, da war ich mal begriffsstutzig, tut mir leid.
Ja.
Passiert mir auch, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Nee, das dauert. Also ich habe an diesen 20 Texten bestimmt ein Jahr gearbeitet. Nicht jeden Tag, immer wieder, aber das geht auch nicht so bei solchen Texten. Also die schreibt man ja nicht einfach weiter. Sondern
ja, die jeder entstehen Text eher wie Kristalle, das ist wirklich
jeder
so.
Jeder Text hat ja auch eine Grundidee. Also sozusagen, man könnte auch sagen, das sind 20 Mikroromane, für die man einen Grundeinfall braucht.
Man darf für sowas übrigens nicht eitel sein, weil man muss, damit solche Bilder entstehen, muss man auch viel verdichten und streichen. Und das ist... Man muss sich dann auch mal von irgendwas, was einem vielleicht im ersten Moment gefallen hat, wieder verabschieden. Ja? Zuspitzung und unerwartete Wendungen, das ist schon was Erzeugtes. Das gab manchmal natürlich, wahrscheinlich hat man das Glück, dass es etwas leichter geht, aber nicht immer. Ja? Meine ich, weil ich schreibe ja auch kurze Texte gerne und viel. Und da merkst du dann schon, dass es so ein bisschen ist wie im Märchen vom tapferen Schneiderlein, der dem Riesen seinen Stein als Käse verkauft, ja, oder seinen Käse als Stein. Also erst wenn kein Tropfen Wasser mehr rauskommt aus dem Gebilde, dann ist es fertig.
Habe ich deine Frage, Robert, denn so hinlänglich? Oder habe ich dazu was gesagt, was für dich?
Alte Testament.
Ja, genau, also ich bin ja auch Bibelleser und wer im Alten Testament, also diese Genealogien sind ja konkrete Poesie.
Richtig.
Und sowas hat mich da, und das dann natürlich sozusagen in dieses Ahnenraster, das kriegt ja wieder was, dadurch noch so ein, sozusagen so eine andere Tiefenschärfe als Text. Das hat mich einfach gereizt.
Und diese Alliterationen sind ja auch, das Wort Litanei steckt ja eigentlich schon drin. Ja, und die muss man natürlich dann mal durchbrechen, aber das hat Folgen. Ne? Denn davon erzählt ja die Geschichte, was für Folgen es hat, wenn dann plötzlich einer Roland heißt. Aber das wirklich, ich kann Ihnen nur raten, lesen Sie die Texte selber. Also erst dann sozusagen kann man die Schönheit der Details entdecken und auch der Witz ist dann nochmal, der muss ja auch erstmal ankommen, ja, der Witz. Es blitzt und funkelt viel mehr, wenn man es selber liest, noch als wenn man es vorgelesen bekommt. Entschuldige, womit ich nichts gegen deine Lesequalitäten gesagt haben wollte, sondern es ist einfach, man hört die Wörter natürlich auch, während man sie liest. Man kann sich das auch selber laut vorlesen. Aber sowieso kann man, diese Texte wirken so konzentriert, sie sind eben nicht festgeschrieben, die bewegen sich unter deinen Augen. Also so ähnlich sehe ich diese, die Capriccios ja auch. Das ist nichts, was eine endgültige Form hat in sich, sondern die Bewegung, die quasi in des Autors Kopf passiert sind, die kann man plötzlich sozusagen, nachlesen ist falsch, sich vorlesen, vorher nachdenken. Also wie auch immer, man versteht die anders, wenn man es liest.
Ja, ich meine, auch darüber haben wir ja in Kursen oft genug gesprochen. Ich habe oft diesen schönen Christusatz angeführt, die Finanzierung eines Kunstwerkes ist Teil des Kunstwerkes. Also, dass man seine eigenen Bedingungen sehr genau deklariert, wenn man sagt, ich will sowas wie Kunst machen und was steht mir zu, wovon lebe ich, wie organisiere ich dieses Leben? Und da könnte ich natürlich jetzt ergänzen, also gut, jetzt kommt Corona noch dazu, das war übrigens überhaupt die zweite Lesung. Also ich hatte eine Buchpremiere in Berlin am 9. März, kurz bevor die Bürgersteige hochgeklappt wurden und das war schon eigentlich es lag quasi schon Corona in der Luft. Und heute, das war ja eigentlich für April geplant, haben wir nun nachgeholt. Also das, wie viele Bücher, das Buch teilt das Schicksal vieler Bücher aus diesem Jahr, dass es einfach in irgendeinem Literatur-Nirvana so vor sich hin dümpelt. Aber das ist nur das eine. Ich glaube auch, also wenn man tatsächlich solche Texte schreiben will, muss man sich sehr gut überlegen, wie man das finanziert. Also das ist vielleicht noch so etwas, was man auch dazu sagen kann. Also, und von daher bin ich sehr froh, dass ich in der komfortablen Lage bin, das tun zu können durch die Wendung und dadurch, dass ich, ohne es je geplant zu haben, eben dann als Schriftsteller im öffentlichen Dienst arbeiten durfte. Ja, und das Büchlein ist da.
So ist es.
Ich auch noch verraten, das ist. Alle Bücher sind da. Ja. Katja, meine. Also die Gelegenheit
besteht. Ja, bleibt uns, Ihnen fürs Erscheinen und fürs Zuhören zu danken und Sie zum Selberlesen zu animieren, was ich ja, glaube ich, hinlänglich getan habe.